Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, die ungefähr 3.000 bis 4.000 Jahre zurückliegt. Also eine genauere Zeit lässt sich nicht festlegen. Da streiten die Experten noch und ich bin einfach keiner, was so Geschichte anbetrifft. Ich kann eigentlich nicht nur auf die Aussagen dieser Experten verlassen, aber ich möchte euch zuerst in die biblische Geschichte mit reinnehmen. Ich bin vor einiger Zeit an der Geschichte von Josef hängen geblieben. Grundsätzlich ist die ja bekannt oder sehr bekannt. Es ist ja eine der Geschichten, die man, ich sag mal, in der Kinderstunde von klein auf hört und immer wieder. Aber irgendwie hat sie mich neu begeistert. Und vor allem der Teil, wo es um die sieben fetten und die sieben mageren Kühe ging. Die fetten Jahre oder die mageren Jahre, das ist ja inzwischen irgendwie sprichwörtlich geworden. Aber bevor ich euch den Text vorlese, noch ein kleiner Rückblick in das Leben von Josef bis dahin. Das nur so als kleine Erinnerung, um euch in den Text mit reinzunehmen. Josefs Leben war 17 Jahre lang perfekt, weil er der Lieblingssohn von Jakob war. Er war, wie man heute so schön sagt, von Berufssohn. Aber perfekt war es halt nur für ihn und nicht für seine Brüder. Und ich stelle mir Josef in dieser Zeit als einen sehr unangenehmen Zeitgenosse vor. So eine kleine, unangenehme Petze, die jeden Fehler der Brüder oder Halbbrüder zum Vater trägt und die letztendlich auch noch dafür belohnt wird. Deshalb war er bei allen unbeliebt, außer bei seinem Vater. Und dieser war in der Situation nicht ganz unschuldig. Und dann noch die beiden Träume, wo sich erst die Gaben und später dann Sonne, Mond und Sterne vor ihm verbeugen. Das waren irgendwie die letzten Tropfen, die das ganze Fass zum Überlaufen brachten. Seine Brüder hassten ihn so sehr, dass sie ihn umbringen wollten. Letztendlich wurde er als Sklave verkauft und kam nach Ägypten. Tiefer konnte der Absturz nicht sein. Vom Lieblingssohn zum Sklaven. Aber hier sehen wir schon Gottes Plan. Den Plan, den Gott mit ihm hat. Und Gott hat zu dieser Zeit schon sehr an Josef gearbeitet. Der Josef, der in Ägypten an Potiphar verkauft wurde, war ein komplett anderer. Er musste viel arbeiten. Und alles, was er tut, gelingt ihm. So lesen wir es in der Bibel. Und letztendlich wird Josef zum Verwalter für den gesamten Besitz von Potiphar eingesetzt. Und Gott segnet Potiphar durch Jesus. 1. Mose 39, Vers 5. Von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm Josef zuliebe gut gehen. Und das ist eigentlich schon das Erste, was wir heute lernen können. Gott kann durch uns andere segnen. Mit seinem Segen dürfen wir nicht sparsam umgehen. Den dürfen bzw. müssen wir weitergeben. Das ist eine wichtige Aufgabe. Und es kann auf ganz verschiedene Arten passieren, je nachdem, wie Gott dich gesegnet hat. Das kann Gebet sein, das kann praktische Hilfe sein, das kann auch einfach nur Freundlichkeit sein. Geld und andere Dinge gehen natürlich auch. Als Josef dann wegen Potiphars Frau unschuldig im Gefängnis landet, wirkt Gott weiter und bereitet ihn weiter vor. Und auch hier wurde er wieder zum obersten Gefangenen ernannt und er kümmert sich um alles. Und auch hier begegnen ihm wieder Träume, die vom Mundschenk und vom Bäcker. Doch die Situation ist anders als bei seinen eigenen Träumen. Gott schenkt ihm diesmal die Bedeutung der beiden Träume. Es ist Gottes Sache, Träume zu deuten, so lesen wir es im Text. Und das ist eine wichtige Feststellung von Josef. Nur so kann er die Bedeutung weitergeben und drei Tage später deren Erfüllung sehen. Der Mundschenk darf wieder zum Pharao und der Bäcker wurde gehängt. 2 Jahre nach dieser Begebenheit beginnt der Text von heute Morgen. Es ist ein etwas längerer Text, aber ich lese ihn trotzdem komplett und er wird auch mit angeworfen, soweit ich, oder? Nee, gut, wird nicht angeworfen. Ihr könnt gerne auch mitlesen, wenn ihr wollt. Und ich lese ihn aber gerne komplett, um einfach den Zusammenhang darzustellen. 1. Mose 41, Vers 1 bis 57. 2 Jahre später träumte der Pharao, dass er am Nilufer stand. In dem Traum stiegen plötzlich 7 fette, gesunde Kühe aus dem Fluss und begannen am Ufer zu weiden. Dann stiegen 7 magere, hässliche Kühe aus dem Fluss und stellten sich neben die 7 fetten Kühe. Und die mageren, hässlichen Kühe fraßen die fetten, gesunden Kühe auf. Da erwachte der Pharao. Bald schlief er wieder ein und hatte einen zweiten Traum. 7 Ähren wuchsen auf einen einzigen Halm. und jede einzelne Ähre war schön und prall gefüllt. Dann plötzlich wuchsen 7 weitere Ähren an dem Halm, doch diese waren verkümmert und vom Ostwind vertrocknet. Die verkümmerten Ähren verschluckten die 7 schönen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum gewesen war. Am nächsten Morgen war der Pharao sehr beunruhigt über die Bedeutung der Träume. Er ließ alle Wahrsager und Gelehrten Ägyptens zu sich kommen und erzählte ihnen seine Träume, aber keiner von ihnen konnte sie deuten. Da sprach der Mundschenk beim König vor. »Majestät, heute ist mir mein Versäumnis wieder eingefallen«, sagte er. »Vor einiger Zeit, als Sie auf den obersten Bäcker und mich zornig waren, haben Sie uns ins Gefängnis werfen lassen. Eines Tages hatte der Bäcker und ich einen Traum, und jeder Traum hatte eine Bedeutung. Wir erzählten die Träume einem jungen Hebräer, einem ehemaligen Sklaven des Oberbefehlshabers der königlichen Leibwache. Er sagte uns, was unsere Träume bedeuteten, und alles traf genauso ein, wie er vorausgesagt hatte. Ich wurde wieder in meine Stellung als Mundschenk eingesetzt, und der oberste Bäcker wurde gehängt. Sofort schickte der Pharao nach Josef, und er wurde schnell aus dem Gefängnis herbeigeholt. Josef ließ sich die Haare schneiden, wechselte seine Kleider und trat vor dem Pharao. »Letzte Nacht hatte ich einen Traum«, erzählte der Pharao ihm, »und keiner kann mir sagen, was er bedeutet. Ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst, deshalb habe ich dich rufen lassen.« »Es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät«, antwortete Josef. »Nur Gott kann es. Aber er wird ihnen sicher etwas Gutes ankündigen.« Der Pharao erzählte ihm den Traum. »Ich stand am Ufer des Nil«, sagte er. Plötzlich stiegen 7 fette, gesunde Kühe aus dem Fluss und begannen am Ufer zu weiden. Dann stiegen 7 weitere Kühe aus dem Fluss. Sie waren dünn und ausgemergelt. Ich habe in ganz Ägypten noch nie so hässliche Tiere gesehen. Diese mageren Kühe fraßen die 7 fetten auf, die zuerst aus dem Wasser gestiegen waren. Aber danach waren sie trotzdem noch genauso hässlich und mager wie zuvor. Dann erwachte ich. Ich schlief wieder ein und hatte einen zweiten Traum. An einem Halm wuchsen 7 schöne, pralle Ähren. Nach ihnen wuchsen 7 verkümmerte, vom Ostwind vertrocknete Ähren aus dem Halm. Und die vertrockneten Ähren verschlangen die schönen. Ich habe die Träume meinen Wahrsagern erzählt, aber keiner von ihnen konnte mir sagen, was sie bedeuten. Beide Träume bedeuten dasselbe, sagte Josef zum Pharao. Gott hat ihnen durch sie mitgeteilt, was er tun wird. Die 7 fetten Kühe und die 7 schönen Ähren stehen für 7 reiche und fruchtbare Jahre. Die 7 mageren, hässlichen Kühe und die 7 vertrockneten Ähren stehen für 7 Hungerjahre. Gott hat ihnen gezeigt, was er tun wird. In den nächsten 7 Jahren wird es in ganz Ägypten reiche Ernten geben. Nach ihnen werden jedoch 7 Jahre des Hungers kommen. Sie werden so schwer sein, dass der Überfluss vergessen sein wird. Der Hunger wird das Land aufzehren. Die Hungersnot wird so schrecklich sein, dass sich niemand mehr an die guten Jahre erinnern wird. Dass sie den Traum zweimal geträumt haben, bedeutet, dass diese Ereignisse bei Gott beschlossene Sache sind und dass er sie bald eintreten lassen wird. Mein Rat lautet, dass sie sich einen weisen Mann suchen und ihn über ganz Ägypten setzen. Der Pharao sollte Minister ernennen, die in den 7 guten Jahren den 5. Teil der Ernte als Steuern einziehen. Sie sollen alles Getreide der 7 guten Jahre in den königlichen Vorratshäusern und in den Städten sammeln und aufbewahren. Auf diese Weise wird es genug Vorrat für die 7 Hungerjahre geben. Und das Volk wird nicht verhungern. Josefs Vorschlag fand Gehör bei dem Pharao und seinen Beratern. Als sie beratschlagten, wer für diese Aufgabe ernannt werden sollte, sagte der Pharao, wer könnte besser dafür geeignet sein als Josef? Denn er ist ein Mann, der ganz offensichtlich vom Geist Gottes erfüllt ist. Und er wandte sich an Josef und sagte, da Gott dir die Bedeutung der Träume offenbart hat, musst du der weiseste Mann im ganzen Land sein. Hiermit ernenne ich dich zu meinem Stellvertreter. Mein Volk soll deinen Anweisungen gehorchen. Nur ich allein werde im Rang noch über dir stehen. Und der Pharao sagte zu Josef, hiermit gebe ich dir die Vollmacht über ganz Ägypten. Dann steckte er ihm seinen königlichen Siegelring an den Finger. Er gab ihm kostbare Gewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Außerdem stellte er Josef einen 2-sitzigen Wagen zur Verfügung. Und wo immer er hinkam, ließ man ausrufen, werft euch vor ihm nieder. So erhielt Josef die Vollmacht über ganz Ägypten. Und der Pharao sagte zu Josef, ich bin der König, aber ohne deine Zustimmung soll niemand in Ägypten auch nur eine Hand oder einen Fuß heben. Und der Pharao gab Josef den Namen Zephanat-Pener, und gab ihm Asenath zur Frau. Sie war die Tochter von Potiphera, dem Priester von On. So übernahm Josef die Regierungsgewalt über ganz Ägypten. Er war 30 Jahre alt, als er der Stellvertreter des Pharaos, des Königs von Ägypten, wurde. Josef verließ den Pharao und reiste durchs ganze Land. In den nächsten 7 Jahren gab es überall reiche Ernten. In diesen Jahren zog Josef einen Teil der Ernte aus ganz Ägypten ein und ließ sie in die Vorratshäuser der Städte bringen. In jede Stadt den Ertrag der sie umgebenden Felder. Nach 7 Jahren waren die Getreidespeicher bis zum Rand gefüllt. Es gab Korn wie Sand am Meer, so viel, dass man es nicht mehr abmessen konnte. Und in dieser Zeit vor der Hungersnot bekamen Josef und seine Frau Asenath 2 Söhne. Asenath war die Tochter von Potiphera, des Priesters von On. Josef nannte seinen ältesten Sohn Manasse, denn er sagte, Gott hat mich all meinen Kummer und meine Familie und die Familie meines Vaters vergessen lassen. Seinen zweiten Sohn nannte er Ephraim. Und er sagte, Gott hat dich mir im Land meiner Leiden Kinder geschenkt. Schließlich gingen die 7 Jahre des Überflusses zu Ende. Danach begannen die 7 Hungerjahre, so wie Josef es vorausgesagt hatte. Auch an den angrenzenden Ländern herrschte Hungersnot. Aber in Ägypten waren die Vorratshäuser gefüllt. Doch auch in Ägypten begannen die Menschen schließlich zu hungern. Sie flehten den Pharao um Nahrung an. Und er sagte ihnen, geht zu Josef und tut, was er euch sagt. Als die Hungersnot immer drückender wurde, ließ Josef die Vorratshäuser öffnen und verkaufte den Ägyptern das Getreide. Auch die Menschen aus den benachbarten Ländern kamen nach Ägypten, um Getreide bei Josef zu kaufen, denn auf der ganzen Welt herrschte ein großer Hunger. Ja, soweit erstmal der Text, aber doch etwas länger. Aber ich denke, um einen Zusammenhang zu sehen, ist es immer wichtig, dass man den ganzen Text halt wirklich liest. Ja, in welcher Zeit das Ganze spielt, ist nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Es gibt Historiker, die die Geschichte von Josef in der Zeit von Ramses II. Vermuten. Andere gehen von einem anderen Pharao aus. Die Zuordnung ist sehr schwierig, da die Pharaonen ja üblicherweise nur ihre eigenen Heldendaten und Erfolge an ihre Wände gemalt haben. Misserfolge oder Erfolge von anderen Leuten hatten dort eigentlich nichts verloren. Es gibt aber eine wandgemalte Geschichte, in der ein Fremder einen Siegerring bekommt. Wie hier in unserer Geschichte. Aber es ist immer noch Spekulation, ob das auf Josef hinweist. Wie können wir uns das Ägypten von damals vorstellen? Dass die Ägypter in vielen Dingen sehr fit waren, das ist ja bekannt. Die Pyramiden und viele Dinge aus dieser Zeit zeigen uns den großen Wissensstand von den Menschen damals. Es wird davon ausgegangen, dass zu dieser Zeit ungefähr 2 bis 3 Millionen Menschen in Ägypten leben. Es gab damals schon viel Sand. Also Wüste war auch damals schon. Und der am meisten bewohnte Streifen bezog sich auf den Nil und die Gegend in seiner Nähe. Kannst du mal die Karte anwerfen? Ich denke, an der Karte sieht man es ganz gut. Dieser grüne Streifen um den Nil rum ist der bewohnte Streifen und alles andere ist Wüste, wo kaum jemand gewohnt hat. In Ägypten gab es ca. 900 Kilometer Nil und das in einem 20 bis 30 Kilometer breiten Flusstal. Ungefähr 180 Kilometer vor dem Mittelmeer begann das Nildelta, was am Ende eine Breite von 160 Kilometern erreichte. Im oberen Niltal gab es komplizierte Deich- und Bewässerungssysteme, um die Felder ringsherum zu bewässern. Im Nildelta gab es auch wieder viele Deiche und Entwässerungssysteme, da die Gegend eher sumpfig war. Grundsätzlich war es in Ägypten fast regenlos und das Land war komplett vom Nil abhängig. Für eine florierende Landwirtschaft und für die Viehzucht, die es dort gab, war eine gute Menge an Nilschlamm notwendig, der jedes Jahr wieder neu angeschwemmt wurde. Bei zu wenig Wasser hatten die Menschen am oberen Flusslauf ein Problem. Und bei zu viel Wasser die Menschen am Nildelta. Meistens hat das Ganze ganz gut funktioniert. Und die Ägypter waren überhaupt nicht vom Regen abhängig, weil der Fluss alles brachte. Aber letztendlich waren sie trotzdem extrem von der Natur abhängig. Und das vergessen wir manchmal heute. Und gerade die letzten Überschwemmungen der letzten Jahre, die wir auch immer wieder so in die Nachrichten durchgingen, wir haben es in Dahlheim auch selber erlebt, da vergisst man manchmal, wie sehr man da abhängig ist. Der griechische Historiker Herodot hat Ägypten damals ziemlich kurz und gut beschrieben. Ägypten ist ein Geschenk des Nils. Durch die Unabhängigkeit vom Regen war Ägypten damals die Kornkammer der Antike. Was Josef hier in Ägypten geleistet hat, war phänomenal. Aber er hat es nur geschafft, weil er sich ganz auf Gott verlassen hat. Und weil der Pharao und Josef natürlich auch das Reden Gottes ernst genommen haben. Das Ganze, was wir hier gelesen haben, ist ein Wahnsinnsprojekt und hat garantiert enorm viel Geld gekostet. Und gerade in den fetten Jahren war das Verständnis wahrscheinlich nicht bei allen dafür da. Letztendlich lesen wir hier von einer enormen Steuererhöhung. Ein Fünftel der Ernte wird einkassiert und in die Vorratshäuser gebracht. Ein Fünftel sind 20% jedes Jahr, 7 Jahre lang. Wenn wir jetzt 20% mehr Steuern bezahlen würden, ich denke, da ging ein ziemlicher Aufschrei bei uns durch. Letztendlich war es aber so viel, dass von diesen 20% pro Jahr alle Ägypter und noch viele andere Menschen wieder ein Jahr davon leben konnten. Doch wo ist bei dieser alten Geschichte die Brücke in unsere Zeit? Ich mag die alten Geschichten im Alten Testament, aber ohne Bezug zum Heute, ohne Bezug zu unserem Leben, bleiben es eben auch nur alte Geschichten. Die Brücke für mich sind die Leute, die an diesem Großprojekt beteiligt waren. Es waren verschiedene Gruppen, Typen, Charaktere. Und wir haben heute auch solche Projekte, Aufgaben. Unser Projekt ist zum Beispiel der Gemeindebau. Nicht unbedingt der am Gebäude, wobei es der auch oder das auch betrifft. Ich meine mehr den Gemeindebau am Menschen. Einerseits müssen wir miteinander klarkommen, aber als Gemeinde auch an unserer Zukunft arbeiten. Andererseits haben wir heute auch immer einen klaren Auftrag, und zwar das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und das ist nicht immer einfach. Aber vielleicht hilft uns die Geschichte von Josef an dieser Stelle etwas weiter. Ich hoffe, dass ich das heute, und ich sage mal uns, auch wenn ich nicht zu eurer Gemeinde gehöre, dass ich das uns rüberbringen kann und dass ich uns da einen kleinen Spiegel vorhalten kann. Es wäre schön, wenn sich jeder in einem der Charaktere oder in einer Eigenschaft wenigstens etwas wiederfindet. Vielleicht auch in mehreren. Das ist nicht immer alles so abgegrenzt, so schwarz-weiß. Es ist vieles etwas vermischt. Aber es sind Charaktere und Eigenschaften, die notwendig sind und die alle zusammen im Sinne von gemeinsam notwendig sind. Als erstes stand da noch keine Aufgabe, sondern nur das Problem. Vers 27, die 7 mageren, hässlichen Kühe und die 7 vertrockneten Ähren stehen für 7 Hungerjahre. Gott hat ihnen gezeigt, was er tun wird. Der Pharao bekommt in dem Traum nur das Problem gezeigt, keine Lösung. Nur das, was Gott tun wird, zeigt ihm Gott. Mehr zeigt er ihm nicht. Nur der Ausblick auf das Problem, was in 7 Jahren auftreten wird. Mehr lesen wir nicht. Das ist der ganze Traum und die Bedeutung. Und ich würde hier mal einfach mit dem Träumern anfangen. Oder nennen wir so moderner etwas Visionäre. Hier hat jemand einen Traum, eine Vision, aber keine Lösung, noch keine. Und das brauchen wir auch heute. Das ist fürs Gemeindeleben ganz wichtig. Auf der einen Seite können es wirkliche Träume oder Visionen sein, in denen Gott einzeln etwas mitteilt oder Aufgaben verteilt. Auf der anderen Seite sind es aber auch Träume und Visionen, die für uns als Gemeinde gelten oder wie wir Gottes Wort weitergeben. Trauen wir uns diese auszusprechen oder einfach mal darüber nachzudenken, auch wenn sie verrückt und nicht realistisch sind? Ohne Träume oder Visionen gäbe es unsere Gemeinde nicht. Und ich denke, ohne Träume und Visionen gäbe es eure Gemeinde nicht. Ohne Träume und Visionen gäbe es in Dahlheim kein Teelicht. Also wir haben so einen Ort, wo Jugendliche hinkommen, das ist kurz nach der Wende aufgebaut worden, wo sie betreut werden, Hausaufgaben mit ihnen gemacht wird und wo sie einfach da sein können, so ein soziales Projekt. Es basiert nur auf Spenden. Es ist leider jetzt wahrscheinlich doch irgendwo geht es Richtung Ende von diesem Projekt. Aber es war jahrelang ein sehr gutes Projekt, um Jugendliche irgendwo abzufangen. Und das war eine Vision, die jemand hatte und die nur auf Spenden basiert hatte. Und keiner wusste, wie es da weitergeht. Das hätte es ohne Träume und Visionen nie gegeben. Ohne Träume oder Visionen gibt es viele Dinge nicht, die auf den ersten Blick einfach gar nicht umsetzbar sind. Einfach mal die Ideen aussprechen oder wirken lassen. Man kennt heute den Begriff Brainstorming. Vielleicht, da werden einfach Ideen unkommentiert in eine Runde geworfen und nicht zerredet. Und das ist nicht einfach. Weder für den, der seine Gedanken ausspricht, noch für den, der zuhören muss. Habt ihr als Gemeinde noch eine Vision, wo ihr hinwollt? In den Himmel wäre natürlich auch die richtige Antwort. Aber mir geht es mehr um die Aufgaben, die wir hier haben, auf der Erde, im Ort. Der Traum des Pharaos hat alles Weitere ins Rollen gebracht. Trauen wir uns auch mal zu träumen? Ich bin gespannt, was alles ins Rollen kommt und was Gott daraus macht. Im Vers 33 lesen wir dann: Mein Rat lautet, dass sie sich einen weisen Mann suchen und über ganz Ägypten setzen. Hier treffen wir auf den nächsten Charakter oder die nächste Eigenschaft, der weise Mann. Ich würde hier gerne mal die Mehrzahl verwenden und natürlich auch die Frauen nicht ausschließen. Mein Rat, suche einen weisen Mann oder eine Frau. Ich möchte es mal mit Augenzwinkern so ausdrücken. Die Träumer oder Visionäre haben ein Ziel vor Augen, die meistens ein sehr weit entferntes, nicht oder schwer erreichbares Ziel. Und sie haben keinen Plan, wie man dahin kommt. Und hier kommt die Weisheit ins Spiel. Die Weisen sind selten, das steht hier im Text. Hier steht, dass der Pharao jemand mit Weisheit suchen soll. Also da gibt es nicht so viele. Und hier sind nicht die Schlauen gemeint. Weisheit lässt sich für mich immer ein bisschen schlecht erklären. Aber ich habe mal einen Satz gefunden, der es für meine Begriffe sehr gut beschreibt. Weisheit ist die Fähigkeit, das Leben aus Gottes Sicht zu sehen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Weisheit ist immer ein Geschenk Gottes und eine verantwortungsvolle Aufgabe. Die weisen Männer und Frauen haben einen anderen Blick, einen prüfenden Blick. Und es wird bestimmt manche Vision für gut befunden und manche aber auch nicht. Die Weisheit ist wie ein Sieb oder ein Vlies. Es wird einiges durchfallen und einiges wird herausgesiebt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie Gold geschürft wird. Ich war vor 2 Jahren ungefähr mal etwas länger krank. Und was macht man, wenn man so krank zu Hause liegt? Man guckt halt Fernsehen an und da dort nicht viel Gescheites kommt, also ist einfach so, habe ich mich dann auf Dokumentationen mal ein bisschen, nicht spezialisiert, habe einfach Dokumentationen angeguckt. Und da kam auch eine Dokumentation übers Goldschürfen. Und das war für mich sehr interessant. Eine Methode waren riesige Waschanlagen, in denen Tonnen von Erde gewaschen werden. Und am Schluss wird alles über Fliese geleitet. Und ich bin, wo ich heute früh heraufzugefahren bin, man kommt ja an zwei Steinbrüchen vorbei. Und ich bin immer wieder erstaunt über diese riesen Maschinen, die dort stehen, diese riesen LKWs, die baggern alles. Und wenn man solche LKWs und diese riesen Maschinen vor Augen hat und dann diese ganz kleinen Goldkörner, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Und in diesen Waschmaschinen wird am Schluss alles über Fliese geleitet, Schlamm, Steine, Dreck, alles wird weggespült und aussortiert und am Schluss bleiben ganz kleine Goldkörner hängen in diesen Vlies und die werden dann aussortiert. Der Vergleich hinkt, aber es ist auch die Aufgabe, oder ich denke, so ist die Aufgabe der weisen Männer und Frauen, dass wir genau diese Goldkörner mit dem Sieb des Heiligen Geistes, dass wir diese Goldstücke herausfiltern. Und das ist eine schwere und notwendige Aufgabe. Der nächste Charakter oder die nächste Eigenschaft ist die Planung. Josef musste hier planen, und zwar sehr lange im Voraus. Er hat für 14 Jahre im Voraus planen müssen. Das ist eine sehr lange Zeit. 7 Jahre lang mussten 20% der Ernte eingespart werden. Und in einer Zeit des Überflusses ist es nicht einfach oder schwer zu erklären, dass man was beiseite legt. Und mir ist auch hier eine interessante Randbemerkung aufgefallen, dass das Getreide der umliegenden Felder wurde in die Speicher gebracht. Also es war alles übers Land nicht zentral verteilt. Also nicht zentral irgendwo an einer Stelle, sondern überall im Land gab es diese Kornspeicher. Und nach 7 Jahren waren diese Speicher voll. Das zeigt einerseits den Überfluss Andererseits aber auch die gute Planung von Josef. Wir machen als Gemeinde auch Pläne, Finanzpläne, Jahrespläne, Dienstpläne, Kinderstundenpläne, Reinigungspläne, Ablaufpläne von Gottesdienst und noch viele Pläne mehr. Das ist notwendig und zum Glück gibt es Leute, die das bringen und die das machen. Es ist auch sehr wichtig, um gut haushalten zu können. Aber auch als Gemeinde haben wir immer wieder fette und magere Jahre. Und das meine ich nicht nur finanziell. Wir können auch geistigen Hunger leiden oder geistigen Überfluss haben. Und ich finde es wichtig, dass wir dafür den Blick nicht verlieren. In den fetten Jahren vergessen wir als Gemeinde auch schnell, dass es andere Zeiten geben wird. Ebenso in den dürren Jahren. Wenn wir mit Gottes Hilfe planen, können wir auch dürre Zeiten überstehen. Aber eins dürfen wir bei all der Planung nicht vergessen. Gott selber. Wenn wir unsere Pläne mit Bleistift schreiben und Gott den Radiergummi geben, dann sind wir auf dem besten Weg. Die nächste Gruppe oder den nächsten Charakter habe ich die Finanzierer oder die Loslasser genannt. Ich weiß, über Geld redet man nicht, aber es ist trotzdem notwendig. Für dieses Projekt musste der Pharao riesige Summen locker machen. Es mussten viele Kornspeicher gebaut werden. Und ich habe ja so aus Kinderstundenzeiten immer noch das Bild vor Augen von einer Scheune. Aber das würde nicht reichen. Es gibt Berichte über einen Kornspeicher in Theben in der Stadt aus dieser Zeit. Dieser konnte so viel Getreide fassen, dass 20.000 Menschen ein Jahr lang ernährt werden konnten. Und das ist ein ziemlich großer Speicher. Auch als Gemeinde brauchen wir Geld, einfach zum Leben, aber auch für die Umsetzung von Visionen. Und hier kann man immer nur wieder Danke sagen, dass es letztendlich irgendwie aufgeht und funktioniert. Aber auch an dieser Stelle gehört das Loslassen und Vertrauen und der richtige Umgang mit dazu. Der Pharao hat Josef in diesen Dingen völlig freie Hand gelassen. Und ich gehe mal davon aus, dass er trotzdem darüber Rechenschaft ablegen musste. Dieses Loslassen fällt schwer. Wir sind immer wieder versucht, mit Geld oder auch mit keinem Geld die Gemeinde oder bestimmte Bereiche zu steuern. Dafür gebe ich kein Geld. Wenn ihr das macht, dann spende ich nichts mehr. Das sind Sätze, die ich bei uns schon gehört habe. Ich sehe Geld aber auch als einen Segen Gottes. Es stimmt, manchmal ist es ungerecht verteilt. Aber auch wenig Geld ist in unserem Land noch sehr viel wert. In unserem Land wird sehr viel geschimpft und gemeckert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es doch ein Jammern auf sehr hohem Niveau. So viel will Gott ja gar nicht. Die Bibel spricht von dem Zehnten als Empfehlung, nicht als Muss. Und da ist für alle gleich. Der Zehnte ist für einen Lehrling genauso viel wie für einen Arzt. Und Gott hat es versprochen, dass er uns dafür belohnt. Probiert es einfach mal aus. Die nächste Gruppe, das sind die Arbeiter. Das sind die, die richtig zupacken und etwas bewegen. Ohne diese nützt keine Vision was. Der beste Plan ist wertlos, wenn ihn keiner umsetzt. Das ganze Geld nützt nichts, wenn es nur auf der Bank oder im Tresor liegt und niemand da ist, der es verbraucht. Da müssen Leute her und Josef hat sehr viel davon gebraucht. Die Speicher mussten gebaut werden, Steine behauen oder die Ziegel hergestellt werden. Es mussten die Felder bestellt werden, es musste die Ernte eingeholt werden. Und letztendlich musste auch wieder alles verteilt werden. Alles im Allen waren da Massen unterwegs und in Bewegung. Diese Gruppe wird oft unterschätzt oder übersehen. Aber genau diese Gruppe sind die vielen kleinen Zahnräder, die ein Gemeindeleben ermöglichen, die Veranstaltung ermöglichen, die Mission ermöglichen. Das sind die ganz vielen kleinen praktischen Dinge, die getan werden müssen. Das ist der Bau oder die Instandhaltung von Gebäuden. Die Heizung, die Technik, der Abwasch, die Blumen, der Putzdienst und noch vieles mehr. Was hier aber auch unbedingt reingehört, das sind die Beter. Das ist auch praktische Arbeit. Es gibt viele, die beten. Für andere beten und mit anderen beten. Für Veranstaltungen beten, für die Gemeinde beten, für die Stadt beten, für die Regierung beten. Und ich fand es sehr gut, wie du es vor uns angesagt hast, Peter, dass er als Gebetsanliegen auch an Stadt und Regierung und so mitdenkt. Das ist wichtig. Diejenigen, die sich um die Sorgen und Nöte der anderen kümmern, die zuhören, die mit Tragen helfen. Auch diejenigen, die für die beten, die selbst noch nicht oder nicht mehr beten können. Das ist auch ein ganz wichtiger Dienst. Das sind die Fundamente der Kornspeicher. Ohne diese würde vieles zusammenbrechen und vieles wäre nicht möglich. Danke, dass er das tut. Ich hoffe, du hast dich heute früh irgendwo entdeckt. Gott segne dich dafür und schenke dir immer wieder Kraft für deine Aufgabe, für deine Begabung und auch für deine Vision. Nur wenn alles zusammenspielt, dann kommt etwas Sinnvolles raus. Und dafür ist Gemeinde da. Ich wünsche uns den Mut, dass wir Visionen neu aussprechen und dass wir sie mit Gottes Hilfe angehen. Ich wünsche uns die Weisheit, um zu unterscheiden, was dran ist und was jetzt nicht dran ist oder noch nicht dran ist. Ich wünsche uns einen Plan, damit wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich wünsche uns den Mut, materielle Dinge für Gott einzusetzen. Er wird das belohnen. Und ich wünsche uns die Kraft, um einfach mit anzupacken. Und ich wünsche uns die Ausdauer im Gebet. Gebet bewirkt etwas, weil es bei Gott ankommt. Und das tun wir nicht nur für uns oder für uns als Gemeinde. Gott hat Josef dafür gebraucht, dass das Getreide nicht nur in Ägypten verteilt wurde, sondern auch an andere außenrum. Auch die Menschen aus den benachbarten Ländern kamen nach Ägypten, um Getreide bei Josef zu kaufen. Denn auf der ganzen Welt herrschte großer Hunger. Behalten wir das Getreide nicht für uns. Geben wir davon ab, indem wir ganz praktische Hilfe leisten und dabei auch noch von dem erzählen, was Jesus für uns getan hat. Amen.